Also es gibt immer zwei Szenarien. Entweder endet ein Krieg schnell oder dauert sehr lange. Der in der Ukraine dauert sehr, sehr lange. Dieser hier war jetzt akut, sehr schnell vorbei und das ist erstmal gut.
Ständig frage ich mich Dinge, Tag ein, Tag aus, und will verstehen, wie dieses oder jenes funktioniert. Egal ob in Politik, Gesellschaft, Kultur oder Naturwissenschaft. Es gibt so viel, was mich interessiert, was neu ist, was ich lernen kann. Deswegen teilen hier bei Alles muss raus Menschen ihre Perspektive, ihren Standpunkt, ihr Wissen, ihre Haltung. Und in dieser Woche hat mich folgende Frage beschäftigt. Was bedeutet dieser Waffenstillstand für den Nahen Osten und ist jetzt endlich Frieden? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alles muss raus mit mir, Thilo Mischke, und meiner heutigen Gästin, Steffi Henschke von der Zeit. Und in dieser Folge spreche ich mit der Journalistin, die ja jetzt die letzten 12 Tage in Israel verbracht hat, zwischen Luftalarm, Schutzbunker und dem Versuch, den Überblick zu behalten, über die Frage, was ist eigentlich das für ein Waffenstillstand und ist jetzt endlich Frieden? Wir sprechen aber auch über das Ende der Kämpfe zwischen Israel und dem Iran oder besser gesagt das vermeintliche Ende. Denn es gibt kein Abkommen, keine Uhrzeit, keine Klarheit. Es gibt jetzt nur diese plötzliche Pause. Trump hat den Waffenstillstand verkündet, aber ist es wirklich einer? Hat Netanyahu das jetzt genutzt, um sich elegant aus diesem Krieg zu schleichen? Und was bedeutet es eigentlich, wenn die härteste militärische Eskalation seit Jahrzehnten plötzlich endet? Ohne Ergebnis, ohne Plan. Aber Steffi und ich reden auch über die Rolle der Geiseln, über die innenpolitische Lage in Israel, über Empathie, über das Völkerrecht und über Bunker und darüber, wie man als Gesellschaft, als Öffentlichkeit mit einem solchen Krieg überhaupt umgehen kann. In Tel Aviv, in Teheran, aber auch in Berlin.
Der Redaktionsschluss für diese Folge war Mittwoch, der 25. Juni 2025 um 22.30 Uhr.
So, ich möchte gleich reinsteigen mit der Frage, die die große Frage dieser Folge ist und vermutlich auch die große Frage der Welt. Was bedeutet dieser Waffenstillstand? Ist es überhaupt ein Waffenstillstand? Und ist jetzt endlich Frieden?
Hallo Thilo.
Hi.
Total interessant, dass heute das Wort Frieden wieder rumwabert. Also ich meine, zwischen Iran und Israel war ja auch noch nie Frieden. Ist ja nicht so, dass die vor 12 Tagen Frieden hatten. Es ist eine Einstellung der Kämpfe, der gegenseitigen Angriffe, ein Stopp der gegenseitigen Angriffe. Ich finde, zu einem Waffenstillstand gehört ein Waffenstillstandsabkommen mit irgendwelchen Bedingungen. Und das gibt es ja hier nicht. Also es war ja zum Beispiel vollkommen unklar, ab wann das eigentlich greift. Also Trump hatte ja irgendwas, glaube ich, gesagt von in so und so vielen Stunden. Ja. Aber nicht mal Iran und Israel haben dieselbe Zeitzone. Dann hat ja Israel...
Das ist echt so Trump doing Trump things irgendwie.
Ja, und dann hat ja Israel...
Entschuldigung, sag. Nee, tatsächlich stelle ich mir gerade vor, wie er sagt, so ab um 12 ist Waffenstillstand, dann alle sitzen, also dann sitzt Netanyahu, sitzt irgendwie in seinem Büro, Khomeini sitzt in seinem Büro. Meint er jetzt sein 12? Meint er unser 12? So.
Das dazwischen so irgendwie, ja genau. Also das ist halt einfach, und das ist ja bei so einer Kriegsfrage total wichtig. Und dann hat ja Trump offensichtlich auch nicht gewusst, dass man bis zur Waffenruhe nochmal sich richtig angreift. Also sowohl Israel hat dann ja sofort nochmal losgelegt und das iranische Regime hat ja von 5 Uhr morgens bis 7 Uhr morgens israelische Ortszeit durchgeschossen. Also nicht viel, aber halt es war, wir hatten 2 Stunden anhaltend Luftalarm und alle waren wirklich vollkommen verwirrt. Also alle, die nachts nicht die Nachrichten gelesen hatten, sondern die einfach so aufwachten, wie ich, im Luftschutzbunker ohne Internet. Und erst als es dann vorbei war, war dann so, eine Waffenruhe wurde vereinbart, deswegen wurde es nochmal krass. Das ist halt total üblich. Und danach haben sich aber beide Seiten ja auch nochmal, also um 10.30 Uhr israelische Ortszeit kam ja nochmal eine ballistische Rakete. Und Israel hat, glaube ich, auch nochmal was geschossen. Beide Seiten warfen sich jedenfalls vor, halt die Waffenruhe bereits gebrochen zu haben. Und das geht ja nun nicht, wenn du nicht genau weißt, wann sie angefangen hat.
Wie wird denn das jetzt bewertet? Also du hast heute früh, als ich dich gefragt habe, hast du Lust, mit mir nochmal eine Folge zu machen, hast du mir eine Sprachnachricht geschickt, die so schon sofort interessant war. Und du hast dann nämlich gesagt in der Sprachnachricht, wenn es keinen Vertrag gibt, keine Waffenruhe, kein Abkommen, wie nennt man das dann, was da jetzt ist? Und wie wird in Israel darüber geredet? Und hast du was aus dem Iran gehört, wie darüber geredet wird? Wie beschreibt man das?
ich habe nichts aus mir reingehört. Das Einzige, was ich jetzt mitbekommen habe, ist ja, dass dieser Stopp der Internetsperre etwas aufgehoben wird. Was wir natürlich mitbekommen aus dem Iran ist, dass es jetzt Hinrichtungen geben soll, vermeintlicher Spione. Und das, finde ich, ist halt einfach nochmal so ein Grund, warum ich nicht zu meinen Bekannten und Freunden im Iran mich da nicht bei denen melde, um da auf gar keinen Fall irgendjemanden zu gefährden. Vielleicht bin ich da zu naiv oder zu vorsichtig, aber ich will das nicht, muss nicht sein. So, ich habe mittlerweile ja wirklich eine eindeutige Spur, dass ich halt einfach sehr lange schon in Israel arbeite. Und in Israel selbst sind also viele jetzt erstmal beschäftigt, wieder in den Alltag zurückzukommen. Das muss man, glaube ich, auch nochmal verstehen, dass halt one day war, next day work.
Also traut man dem?
Ich weiß nicht, ob man dem, nee, ich glaube nicht, dass man dem wirklich traut. Ich glaube, alle sind jetzt so, okay, wir müssen jetzt halt, also wie gesagt, one day war, next day work. Die mussten heute alle wieder zur Arbeit antanzen, ganz regulär mit ganz normalen Arbeitszeiten und alles aufarbeiten, was die letzten 12 Tage liegen geblieben ist. Die Kinder müssen halt wieder normal in die Schule. Das ist halt gestern Abend 20 Uhr bekannt gegeben worden, dass ab heute wieder alles ist, als wäre nichts gewesen.
Ich habe auch gesehen, dass irgendwie der Luftraum ist wieder offen, der Flughafen macht auch wieder auf. Ist das die Normalität? Also weil man einfach solche Zustände gewöhnt ist in Israel, dass man einfach so super schnell, wir machen jetzt alles wieder auf, die Arbeit geht weiter.
Nee, ich glaube, wir hatten es auch in der letzten Folge schon, man ist schon der Kriege gewöhnt und man ist auch gewöhnt, dass es halt dann alles geht wieder auf. Aber das sind immer noch die früheren Kriege gegen die Hamas, die früheren Eskalationen im Gazastreifen mit so ein paar Qassam-Raketen. Also ein paar waren auch schon teilweise mehrere hundert. Ich glaube auch 2021 waren es, ich weiß nicht mehr, ob das 4000 waren, ob das so viele waren. Aber es waren schon mehr geworden und sie waren noch bis Tel Aviv gegangen. Aber es war ja kein Vergleich zu dem, was jetzt passiert ist. Also es sind ja Straßenzüge in Tel Aviv und in den Vororten von Tel Aviv zerbombt. Und jetzt ist quasi so ein Protokoll, was angewandt wird, wie in der Zeit, als man halt sich nur im Treppenhaus irgendwie kurz verstecken musste, um nicht von Schrapnellen getroffen zu werden. Und dieses Protokoll wird angewandt auf den schwersten Krieg mindestens seit dem Golfkrieg vor 3 Jahrzehnten. Und selbst der war nicht so gravierend, weil das damals nicht so präzise und nicht so schwerwiegende Bomben waren oder Raketen waren, die da geschossen wurden.
Was ich mich gefragt habe, ist, ändert das ein bisschen was, wie die israelische oder Teile der israelischen Bevölkerung sehen, was in Gaza passiert? Also diese eigene Angst, die man gespürt hat, ändert es den Blick auf Gaza und die Angst, also wie so eine Art Empathie, die man jetzt besser verstehen kann vielleicht? Nicht auf ganz Israel bezogen, sondern auf Teile, die sich nicht kritisch gegenüber dem Vorgehen in Gaza äußern.
Oh, das kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, diejenigen, die den, ich meine, 70% wollten ja vorher schon, dass der Krieg endet.
Mhm. Also ich meine, die 30%, haben die sich mal geäußert? Sind jetzt aus den 70%?
Die 30% sind der harte rechte Kern. Oder harte rechte Kern, also der erweiterte rechte Kern. Das ist schon relativ, deckt sich schon in etwa mit dem, was, also überwiegend 60% der Israelis galten schon, als die aktuelle Regierung angetreten ist, als eher rechtskonservativ. Und dann kannst du dir vorstellen, dass 30% ungefähr so das rechte Likud-Lager sind und dann weiter bis hin zu den rechtsextremen Parteien. Ich glaube, wer jetzt noch kein Ende des Gazakriegs wollte, was ja aus israelischer Sicht auch immer heißt, die Geiseln freizulassen. Ich glaube, darin konnten viele Empathie dafür empfinden und haben sich richtig schlecht gefühlt, weil sie halt wussten, sie können sich jetzt in Schutzbunker verstecken, während die Geiseln da vielleicht in irgendwelchen Tunneln sitzen, wenn überhaupt. Aber dem halt Schutzbunker ausgesetzt sind.
Haben die Geiseln nochmal eine andere Priorität bekommen jetzt durch diese Situation? Also weil es wirkt ja irgendwie so, als sind die auch gar kein Druckmittel mehr für keine Seite.
Das ist sowieso interessant. Also man hat ja auch nichts mehr von der Hamas gehört. Ne? Es ist ja einfach, ich glaube, jetzt ist es so, dass viele sagen, der Gazakrieg muss jetzt enden. Und ich habe auch gelesen, dass Netanyahu wohl den Gazakrieg jetzt beenden muss. Das ist auch nochmal so eine Sache, die wir so ein bisschen bedenken müssen. Was wollte Netanyahu? Was wusste Netanyahu? Wollte Netanyahu, dass Trump dieses Abkommen erklärt?
Das finde ich die spannendste Frage. Ich finde, das ist die allerspannendste Frage. War das ein Alleingang von Donald Trump, der irgendwie, das hat gerade Katharina erzählt, im Vorgespräch, also als wir beide uns unterhalten haben, für die Hörerinnen und Hörer, Katharina ist die Redakteurin, die ja dabei ist, die meinte, dass Trump sich jetzt von irgendeinem Republikaner vorschlagen lassen hat als Nobelpreisträger. Wieder. Er hat es ja schon in der ersten Amtszeit versucht, als der große Friedenspräsident. Und hat Trump, also sieht er dort eine egoistische Chance zu sagen, hierfür kriege ich den Nobelpreis? Oder wollte der wirklich dann Frieden stiften?
Ach doch, ich glaube schon, dass Trump hier sieht, dass er auf jeden Fall alles besser weiß. Das hat er ja in dem einen Statement auch gesagt. Irgendwie, die beiden Länder führen schon so lange miteinander Krieg, die wissen, they don't know why the fuck what they're fucking doing oder warum sie nicht aufhören können. Also der hält sich da halt für schlauer und der hält sich, der kann, glaubt, dass er da jetzt Frieden bringen kann. Und es ist halt immer, also von Anfang an war das ja so die Frage, warum jetzt? Warum hat Israel jetzt nicht den Iran angegriffen? Und da muss man halt wissen, diese Pläne und Vorbereitungen, die gab es halt schon und die sind auch irgendwie über Jahre gelaufen. Und warum hat Netanyahu jetzt das Go gegeben? Und da gibt es natürlich innenpolitische Motive. Und genauso gibt es aber auch innenpolitische Motive, vielleicht jetzt aufzuhören. Kanal 12 hat berichtet, dass Netanyahus Berater sagen, okay, seine Partei, der Likud, ist durch den Krieg um 3 bis 5 Sitze in der Knesset, hat er an Zustimmung gewonnen, während die Koalition insgesamt eigentlich nicht weiter gewinnt und nicht mehr auf eine Mehrheit käme. Wäre das nicht jetzt vielleicht ein Moment für Neuwahlen? So, ich glaube,
Alter, wie pervers ist das bitte?
Ja, ja. Aber ich meine, immer wenn irgendwo ein israelisches Medium sagt, vielleicht ist das die Zeit für Neuwahlen, dann ist das, glaube ich, häufig Wunschdenken. Also Netanyahu bleibt erfahrungsgemäß so lange, wie er kann. Aber es war für ihn ist halt vielleicht eine ganz gute Exit-Strategie.
Weil er, warum braucht er überhaupt eine Exit-Strategie?
Naja, er braucht eine Exit-Strategie, die nicht einen Waffenstillstand beeinflusst, wo er nicht sagen, wo er dastehen muss, wir haben das jetzt gemacht, was er gemacht hat, ist ja nichts zu machen. Er hat das ja Trump überlassen, ja. Ist still geblieben.
Achso, diese Exit-Strategie, ich dachte, dass genau. Sozusagen, er braucht eine Exit-Strategie aus seiner Regierungsbeteiligung oder er will jetzt Rentner werden.
Aus dem Krieg heraus eine Exit-Strategie, von der nicht klar ist, dass es seine Strategie war.
Wie wird denn zum Beispiel, ich verstehe das wirklich ganz schwer, was dort passiert. Insbesondere heute, jetzt kam die Meldung, dass irgendwie die Urananreicherungsanlagen doch nicht so kaputt seien, dass das Uran 460 Kilo oder also mehr als 400 Kilo weggeschleppt wurden vorher. Was weiß man darüber? Ich meine, diese Preise, dieses so hoch, was man da bezahlt, emotional, menschlich, was der einzelne Bürger, Bürgerin in Israel, im Iran, das ist furchtbar. Und dann hat es am Ende vielleicht gar nichts gebracht.
Zwei Gedanken dazu. Das erste ist, wo ich wirklich geschockt war, also an sich wusste man, manchmal ist es ja so, dass man Dinge weiß, aber wenn man sie dann nochmal so hört, wird es einem erst so richtig klar, diese bunkerbrechenden Bomben sind noch nie zum Einsatz gekommen gewesen. Das war das erste Mal.
Ah.
Das habe ich aus dem The Daily Podcast und auch irgendwo in der New York Times dazu extra gelesen. Das hat man über Jahre trainiert, aber das ist noch nie zum Einsatz gekommen gewesen. Die müssen gewusst haben, dass sie nicht wissen, ob sie alles treffen werden.
Ich finde das so krass. Weil guck mal, das wird ja, also wäre jetzt 1960, würde es so eine Konfetti-Parade in New York eigentlich geben nach so einem Einsatz.
Ja.
Aber was hat der gebracht? Das ist ja, es wirkt wie Feuerwerk auf Kosten von Menschenleben.
Naja, wir wissen ja nicht, wie viele im Iran dabei, was dabei passiert ist, das ist ja das Nächste. Wir wissen ja nicht wirklich, was aus dem Iran kommt. Also waren Infos. Und das ist meine zweite Nachricht, die mich stutzig gemacht hat, nämlich, dass der Iran gesagt hat, ja, ist ganz viel zerstört worden. Mhm. Also wenn der Iran das Regime selber sagt, dann werde ich doch stutzig.
Weil die ja normalerweise sagen, ihr habt nichts getroffen, wir haben total super tolle Bunkeranlagen, da kommt gar nichts an. Das wäre die normale Reaktion eigentlich.
Ja, und so ist es halt vielleicht, dass sie sagen, so bitte schießt nicht weiter. Ist es eh nichts, also so die Meldung ist, ihr müsst gar nicht weiterschießen, hier ist eh nichts mehr. Aber das wäre was natürlich nicht der Realität entspricht. Also je mehr sie sagen, nein, ihr habt gar nichts getroffen, provozieren sie ja weitere Angriffe.
Wie erklärst du dir grundsätzlich das Verhalten des Irans? Ist der so geschwächt, wie noch während des Kriegs spekuliert wurde? Oder ist da auch eine Strategie, die diese sogenannte Achse des Widerstands irgendwie nach vorne treibt? Jetzt wirkt sie ja wahnsinnig kaputt und destabilisiert.
Also jetzt mal ganz ehrlich, wir hatten ja die letzte Folge, war ja, wie gewinnt man oder wann ist der Krieg gewonnen? Hat Israel diesen Krieg gewonnen? Ich würde nicht sagen. Ich habe das Gefühl, die haben sich darin die Zähne rausgebissen. Die haben gemerkt, dieser Gegner ist zu groß. Als dass man den in kurzen 12 Tagen sauber mit Luftangriffen und Geheimdienstaktionen handlungsunfähig kriegen könnte.
War denn das Ziel eine Kapitulation des Irans?
Naja, das ist ja auch nochmal, was hat der Netanyahu sich als Ziel ausgesucht? Ne? Das könnte halt zum Beispiel der Grund sein, warum das nicht funktioniert hat, was Israel gemacht hat. Dass es halt nie bis zu Ende gedacht war. Politisch. Diese Art von Kriege brauchen immer am Ende eine politische Lösung und eine politische Strategie. Die Armee ist dafür nicht zuständig. Die schlägt nur zu. Und wenn es die halt nicht gab, dann ist es halt schon mal klar, dass es halt, ne, wo willst du dann definieren, wenn es gewonnen ist, wenn es halt nicht, wenn das nicht einkalkuliert wird. Und das Zweite ist, dass sie halt darauf gesetzt haben, dass die USA das dann unterstützen. Und vielleicht haben sie gedacht, sie treffen. Ich weiß es nicht. Vielleicht haben sie gedacht, dass der Iran schwächer ist. Aber was das iranische Regime ja macht, ist, die paar Raketen, auch wenn alle sagen, es sind nicht so viele, diese paar Raketen extrem zielgenau einzusetzen, um in Israel Wohngebiete zu treffen. Offensichtlich haben sie es nicht geschafft, Militärziele so zu erreichen, wie sie es gerne getan hätten. Offensichtlich haben sie es nicht so geschafft, kritische Infrastruktur zu treffen. Es gab, glaube ich, einmal im Süden ein paar Stunden Stromausfall und das war's. Also im Süden von Israel. Aber zum Beispiel aus irgendwelchen Gründen haben sie sich da auf Beersheba, eine Stadt in der Wüste, total eingeschossen im wörtlichen Sinne und haben die ja richtig mehrmals angegriffen und noch am Dienstagmorgen, wo irgendwie 4 Menschen getötet worden sind, ja, mit super schweren Bomben. Und insofern, und das sind halt die Tatsache, das hatte Katharina Höftmann bei Instagram gestern gepostet, die Tatsache, dass da bei dem letzten Angriff durch diese Schutzräume durchgebombt wurde, also in Israel sind ja diese Schutzräume Pflicht, und Menschen getötet wurden, obwohl sie in den Schutzräumen saßen, das ist dann natürlich eine ganz starke Botschaft.
Also es reichen 4, um so eine große Verunsicherung zu verursachen in Israel?
Es reicht die Tatsache, dass man halt durch diese Schutzbunker durchgekommen ist.
Ja.
Weil jede Wohnung hat diese Schutzräume und die Idee war, man ist sicher, solange man in den Schutzraum geht.
Was ist denn jetzt die Strategie? Also wie geht es jetzt weiter? Was ist der, also außer dass jetzt die Aufgaben der letzten 12 Tage erledigt werden muss, dass der Kopierer angeworfen wird, dass wieder zur Schule alle müssen. Also was ist die Strategie?
Ich glaube, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es jetzt eine Diskussion darüber gibt, auch in Israel, von wegen, soll es alles gewesen sein? Es gibt eben eine ganz große Differenz zwischen dem, was Trump möchte und was Netanyahu möchte. Immer noch.
Was will Trump? Also Also was will Trump, was will Netanyahu?
Trump will gemocht werden und will als großer Held aufstehen. Und Held bist du halt, also quasi, indem du aus irgendwelchen Gründen irgendwie Frieden bringst. Und aus irgendwelchen Gründen denkt er, wenn man bunkerbrechende Bomben schickt, dann bringt man am Ende vielleicht damit Frieden. Ich weiß es nicht, aber er will ja mehrere Dinge gleichzeitig, die eigentlich nicht zu erreichen sind. Aber im Moment, dadurch, dass das alles so wischiwaschi ist, wie meine Oma sagen würde oder gesagt hätte, scheint es ja zumindest erfolgreich zu sein. So mittelfristig wissen wir ja nicht, worauf es hinausläuft. Netanyahu will an der Macht bleiben.
Immer noch.
Ist
immer noch dieses sein Machterhalt, es steht, ja, ist das oberste Ziel.
Ja, es gibt auf jeden Fall die sagen, er ist halt davon überzeugt, dass nur er Israel retten kann. Und er will sein Erbe retten. Also er will auf jeden Fall nicht als der in die Geschichte eingehen, der den 7. Oktober zu verantworten hat. Er will da schon das jetzt irgendwie kaschieren. Und was sind israelisch-militärische Interessen? Das ist ja auch nochmal eine andere Frage. Und da gab es schon die große Debatte, ob es um einen Regime-Change geht. Also ob es darum eigentlich geht, das Regime schachmatt zu setzen im Iran.
Haben wir beide letzte Woche schon darüber geredet, über diese Vorschläge, die aus dem Regime kamen, wer die Nachfolger werden?
Ich glaube nicht. Nee, das hast du mir kurz erzählt, dass du das mit... Ich weiß es nicht mehr.
Weil mich würde auch interessieren, also weil das wirkt so... Eigentlich wirkt es wie so ein Fiebertraum, was in den letzten 12 Tagen passiert ist. Wie so eine ganz furchtbare Eskalation, die aber so unentschlossen auch ist. Also so von beiden Seiten weißt du eigentlich nicht, worauf es hinauslaufen sollte. Eigentlich wirkt es auf dem Papier so, als wäre der Iran komplett entmachtet und also so abgeschnitten in seinen Bestrebungen der letzten 30 Jahre. Und wenn du das dann wiederum vergleichst mit dem Vorgehen bezüglich der Hisbollah und im Gaza, dieses doch sehr gewaltvolle Vorgehen auch, wirkt es so tatsächlich, wie du gerade gesagt hast, wie eine Ablenkung. Wie so eine Art, ich muss ablenken davon, dass ich nicht für den 7. Oktober verantwortlich sein möchte. Und ich würde das gerne versuchen zu verstehen, warum man dieses Risiko eingegangen ist. Das wollen wahrscheinlich auch nicht nur ich möchte das verstehen. Warum Netanyahu dieses Risiko dieser Eskalation eingegangen ist.
2 Dinge. Fiebertraum, die sogenannte Gegenwart, ne, der Zeit-Podcast, die hatten das heute im Gegenwart, nicht heute, ich habe die Folge heute gehört, in der aktuellen Folge im Gegenwartscheck. Und es war so süß, was die Mädels, die das da vorgeschlagen haben, als Fiebertraum da bezeichnet haben. Oder dass es um sowas irgendwie, ich weiß es nicht, was es für Alltäglichkeiten sind. Aber was bitte ist denn sonst ein Fiebertraum als diese vergangenen 12 Tage? Das ist Fiebertraum-Level, so, das ist Fiebertraum-Niveau. Weil es halt einfach so von heute auf morgen war alles an Realität weg und genauso ist es auf einmal wieder da. Aber ja, wie soll man das verstehen? Also man kann das nicht mit der Hisbollah, mit dem Krieg gegen Hisbollah und mit der gegen die Hamas im Gazastreifen vergleichen. Also Gaza kann man sowieso sehr schwer vergleichen, aber in beiden Situationen sind es halt Nachbargebiete oder Nachbarländer, also grenzend. Das heißt, man hat Bodentruppen dahin gehabt, es ging um Grenzdebatten. Man kann einfach, das macht ja Israel, dann einfach Land einnehmen, Druck aufbauen. Land behalten, Land besetzen. Im Libanon ist die Hisbollah nicht die Staatsmacht. Zwar politisch beteiligt gewesen, aber trotzdem hattest du halt viele Akteure, die auch eine Schwächung der Hamas wollten und die auch der Hisbollah wollten und die auch eine Entmilitarisierung der Hisbollah wollten. Akteure, die quasi eigentlich nicht mit Israel zusammen, aber halt in Israels Interesse gearbeitet haben. Und Bodentruppen. Und im Gazastreifen hast du natürlich auch Bodentruppen ohne Ende. Das gegen den Iran, das iranische Regime, der Iran ist 2000 Kilometer weit entfernt. Und es war von Anfang an klar, es gibt halt Luftangriffe. Und es gibt diese Geheimdienstoperation, aber viel mehr gibt es halt auch nicht. Und ich glaube halt, dass, was wir gesehen haben in diesen 12 Tagen ist, dass der Iran, wie gesagt, meiner Meinung nach, dass der nicht schwach ist.
Hat der Iran gewonnen? Guck mal, also wirklich, ich meine, Netanyahu hat belegt, dass er sich überschätzt hat. Das Regime ist noch da, das angereicherte Uran ist vielleicht sogar noch da, das Atomprogramm ist möglicherweise nicht so geschwächt, wie es ursprünglich geplant hat. Keiner weiß, wie diese bunkerbrechenden Dinger funktioniert haben. Und wenn wir jetzt da rauskommen aus diesen 12 Tagen, dass der Iran doch stärker ist, als die Welt angenommen hat.
Dann hat er dann ja auch die perfekte Erklärung, warum man nochmal angreifen soll. Deswegen ist das so schwierig, das zu bewerten, weißt du?
Ja, aber bislang, dann ist es entweder jetzt ein Putt oder der Iran hat, also es klingt für mich nach einem Putt oder der Iran ist sogar in Führung mit weniger Aufwand.
Ja, ich glaube halt wirklich, wenn man jetzt sagen würde, ich kann mich noch nicht so sehr zu so einer Beurteilung hinleiten, weil wir einfach so einen wahnsinnig geringen Wissensstand haben. Und ich meine, das wird ja dann sowieso immer weiter in dem ganzen Diskursraum sich verfangen. Also es gab ja von Anfang an die gesagt haben, der Iran hatte nie vor, damit eine Bombe zu bauen. Und dann ist ja dann sozusagen, in dem Fall wäre es ja eh egal, ob sie was, dann müsste man wieder berechtigt sein, dass sie weiterbauen. Oder wenn Trump jetzt sagt, er braucht kein Abkommen mehr, weil Iran hat ja nichts mehr. Es ist schon sehr viel, Trump ist es halt total daran gelegen zu sagen, dass der Iran nicht gut dasteht. Und ich würde mir dann Sorgen machen, wenn Netanyahu anfängt zu sagen, der Iran ist immer noch zu stark. Weil es kann schon sein, also hier in Israel wird es tatsächlich im Moment eher als sehr brüchige, fragile Feuerpause betrachtet. Oder als ein Akt, also vielleicht Ende des Krieges. Aber allen ist halt klar, dass diese ganz unsichere Lage, dass man so wenig weiß, was im Iran passiert ist und dass so wenig verlässlich erreicht wurde, darauf hindeutet, dass es irgendwann weitergeht, beziehungsweise dass die iranische Gefahr nicht gebannt ist.
Ist das eine neue Art von Kriegsführung, die wir erleben? Also so wie wir in der Ukraine und Russland mit den Drohnen so eine Art neue Kriegsführung erlebt haben, haben wir jetzt mit diesem Krieg auch so eine Art neue Erfahrung gesammelt?
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass wir da ganz in der Gegenwart bleiben müssen, anstatt zu sagen, so dieses dritte Weltkriegsszenario, wie man sich das so klassisch vielleicht vorgestellt hätte, dass es vielleicht auch so eine Form von Krieg sein kann. Also es gibt immer zwei Szenarien. Entweder endet ein Krieg schnell oder dauert sehr lange. Der in der Ukraine dauert sehr, sehr lange. Dieser hier war jetzt akut sehr schnell vorbei und das ist erstmal gut. Also dass beide erstmal aufgehört haben zu kämpfen, ist erstmal richtig gut.
Sag mal, es gab ja in Deutschland und in Europa und weltweit eigentlich diese Völkerrechtsdebatte. Wozu haben wir das eigentlich, wenn irgendwelche Präsidenten, egal aus welchem Land, einfach entscheiden können, ich benutze jetzt meinen B-2-Bomber, schicke den irgendwie um die halbe Welt und bombardiere irgendwas. Also gibt es diese Debatte, gab es die auch in Israel und gibt es die?
Zwei Punkte. Ich bin da ja bei Carlo Massala, der hat da einen sehr guten Gastbeitrag bei Zeit Online dazu geschrieben, zur Frage, was ist legal und was ist legitim und was ist der Unterschied und wann wird es egal und warum sagen diejenigen, die mit dem Völkerrecht so arg argumentieren, gehen halt gar nicht auf die Frage von Legitimität in irgendeiner Form ein, teilweise, um das jetzt mal ganz kurz zu fassen. Und das ist ja immer, ne, du hast immer eine Auslegung von, was ist rechtlich zulässig und was ist so und was ist vielleicht auch wäre gerecht oder was muss man also sozusagen, was ist legitim? Und da muss man, glaube ich, schon beide Sachen hier besprechen, um am Ende immer wieder dahin natürlich zurückzukommen, zu sagen, dass das halt, das Völkerrecht ist natürlich dadurch bedroht. Die Frage ist aber, bedroht nur Israel das Völkerrecht dadurch, dass es den Angriff geflogen hat oder bedroht auch der Iran, das iranische Regime, das Völkerrecht dadurch, dass es zum Beispiel seine Proxys überall ausgestattet hat, dass er denn die Anreicherung macht, ne? Das ist halt sozusagen, wo kann das Völkerrecht angewandt werden und wodurch ist es bedroht? Das sind halt auch nochmal zwei unterschiedliche Punkte. Wir können zum Beispiel das Völkerrecht ja nur bedingt gegen nichtstaatliche Akteure wie die Hamas anwenden oder gegen, ich weiß nicht, wie es bei der Hisbollah aussieht, aber nichtstaatliche Akteure kannst du nicht vor den internationalen Gerichtshof bringen. So, da erschöpft sich das Völkerrecht vollständig. Das muss man halt, finde ich, in dem Fall, wenn wir beim Völkerrecht sprechen, muss man, finde ich, immer über sowas dann halt auch mitbesprechen, um die ganzen Dilemmata da herauszuarbeiten. Und jetzt musst du mal deine zweite Frage nochmal sagen.
Nee, das war, ich glaube, das war genau die Frage und die hast du gerade beantwortet mit dem, dass es nicht so einfach ist, sich da aufs Völkerrecht zu konzentrieren. Allerdings habe ich auch das Gefühl, also dass wir in einer Zeit leben, in der es gar keine Rolle mehr spielt, dass es so ein Regelwerk gibt. Also ich meine, guck dir das an, Finnland möchte jetzt gerne auch wieder Landminen verlegen. Also es gibt ja so viele Regeln, die gerade gebrochen werden, in einer Zeit, in der wir uns alle aufrüsten. Also die Welt rüstet auf. Nee, also die Frage...
in Israel ist. Ich glaube, in Israel ist, dann kommt man dann immer mit so Sätzen wie, das Völkerrecht hatte auch nicht geholfen, Klammer auf, das war ja alles noch davor, aber das Völkerrecht hätte auch nicht geholfen in der Zeit, als irgendwie Hitler mit der Judenverfolgung angefangen hat. Oder solche Argumente kommen dann. Also da wird immer auf Punkte hingewiesen, wo das Völkerrecht halt nicht da war.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, jetzt kommt die Patreon-Werbung, die ich im Übrigen in Budapest aufnehme. Und für die Abonnenten des Patreon, also für die Unterstützer, die, ich glaube, 5 Euro geben, die kriegen eine Sonderfolge aus Budapest mit der Redakteurin, die unter anderem jetzt hier dabei ist. Und wir beschreiben mal, wie sie es anfühlt, auf einer Pride Parade zu sein, die verboten wurde, aber vom Bürgermeister von Budapest erlaubt wurde. Und alle anderen, nämlich die, die 9 Euro bezahlen, bekommen sogar dann am Sonntag noch die Folge mit Martin Lautwein, in der ich mit dem Sicherheitsexperten Martin darüber rede, was bedeutet eigentlich, was da auf der NATO passiert ist? Was bedeuten diese schrecklichen 5%? Unterstützt uns, unterstützt unabhängigen Journalismus und bekommt so viel Content, dass euch schwindelig wird. Die zweite Frage, die du gestellt hast, war bezüglich der Legitimität. Also wie legitim ist das Brechen des Völkerrechts oder das Missachten des Völkerrechts in solchen Situationen?
Ja, oder wie legitim ist diese Art von Angriff, wenn es darum geht, zum Beispiel eben zu verhindern, dass der Iran eine Atombombe hat. Also wenn das Ziel sein soll, aber da kann man natürlich dann wieder diskutieren. Wir wissen halt nicht, ob sie wirklich eine Atombombe bauen wollten. Wir wissen nicht genau, wie der Stand war. Wir wissen aber, dass Netanyahu vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren schon gesagt hat, dass es nur wenige Jahre sind oder wenige Monate und dass er das jetzt wieder gesagt hat. Also das macht es halt eher heikel. Also ich finde, die politischen Interessen machen das halt einfach auch so wahnsinnig problematisch.
Ich finde diese Atombombendebatte finde ich ganz strange, weil der Iran ja immer geprahlt hat, dass sie sich eine Atombombe bauen wollen.
Ja,
also ich finde, also das ist ja so ein bisschen so wie das ins Lächerliche ziehen zu wollen, aber es ist ein bisschen wie dieses Märchen mit dem ein Wolf, ein Wolf. Wenn du danach rufst. Und ich meine, wenn der Iran wie Nordkorea immer droht, wir bauen uns eine Atombombe, wir haben hier diese Raketen schon uns gebaut. Guck mal, wir haben Langstreckenraketen für diese Atomsprengköpfe. Dann muss ja irgendwie auch, nicht zwingend eine militärische, aber es muss eine Konsequenz stattfinden.
Ja, aber ich finde auch, was total untergeht in der ganzen Sache, ist doch, dass es der Iran war, der seine Proxys rund um Israel so ausgestattet hat, dass bis zu diesem Krieg die Houthis noch regelmäßig, wirklich regelmäßig, mehrmals pro Woche nachts mindestens eine Rakete geschickt haben. Mhm. Und dass das in Israel, glaube ich, auch vielen darum geht, dass das ist der Kopf dieses Netzwerks, was Israel zerstören möchte. Und wenn ich war in Teheran, da gab es diese Uhr, die gezählt hat, bis man Israel auslöscht. Und jetzt ist halt, und das fand ich ist sehr symbolisch, bei israelischen Luftangriffen diese Uhr zerstört worden. So, ich glaube, darum ging es halt auch viel, so um dieses Auslöschungsziel des Irans.
Auf diesen Demonstrationen, die auch in Berlin jetzt am Wochenende stattgefunden haben, auf denen es auch sehr viele Iran-Flaggen geweht wurden, es gab eine Frage, die mich dann doch stutzig gemacht hat und die will ich dir ganz kurz stellen. Warum darf der Iran eigentlich keine Atombombe haben? Also wir beide wissen, warum er das nicht darf, aber wer spricht eigentlich dem Iran das Recht ab, eine Atombombe zu haben im Vergleich zu anderen Staaten? Also ich will nur diese Frage der Demonstrierenden beantworten, nicht, dass du mir diese Frage beantwortest.
Weil es so entschieden wurde und weil das unsere Reste der, weiß ich nicht, normativen Ordnung sind. Dass das halt so ist. Und wenn der Iran das trotzdem macht, bricht der Regeln, die entschieden wurden. Und wer das sagt, dass das diese Regeln nicht so wichtig sind, der kann nicht zum Beispiel sich meiner Meinung nach nicht gleichzeitig aufs Völkerrecht berufen. Hm. Wow.
Ja, ich merke, es ist einfach wahnsinnig. Unser beider Gespräche, finde ich, sind der beste Beleg dafür, dass diese ganze Geschichte einfach nicht schwarz-weiß ist. Also so wie wir darüber reden, entfächern wir ja die Komplexität dieses Konflikts. Also auf der einen Seite werfen wir dem Iran vor, das Bedürfnis, Atombomben haben zu wollen, um Israel auszulöschen. Auf der anderen Seite kontrolliert der Iran irgendwie ein Fünftel des Erdölverkehrs in seiner Straße von Hormus. Also das ist so, und wir sind abhängig vom Iran, von unserem Feind und wir arbeiten mit ihm zusammen. Und ich meine, Deutschland hat Wirtschaftsbeziehungen zum Iran.
Und das ist auch, ich fand das auch immer gut. Also ich habe jetzt nochmal drüber nachgedacht, als ich 2016 da war, das war ja die Zeit beziehungsweise ich glaube, da war doch gerade, hatten nicht die USA das Abkommen damals gerade gekündigt? Trump hat es natürlich gekündigt. Ich war noch kurz davor da Und es war ja diese Zeit der Lockerung. Und wenn ich jetzt hier irgendwelche Dinge wieder durcheinander bringe, ich bin immer noch müde, muss ich dazu sagen.
Das ist eine gute Entschuldigung. Jetzt du hast gerade einen 12-Tage-Krieg durchgestanden und darfst müde sein als Journalistin nach einem 12-Tage-Krieg.
Und jetzt bin ich anders müde. Also in den 12 Tagen ist man halt so permanent gestresst und kommt nicht zur Ruhe. Und dann, wenn man einmal runterfährt, dann ist man halt so richtig fertig. Ne? Das ist dann... Ja. Dann kann ich mal aufhören zu schlafen. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass ich immer der Meinung war, dass es halt eigentlich voll schön gewesen wäre, wenn es mir Öffnung gegeben hätte. Ne? Wenn man hätte zum Beispiel irgendwie PayPal nutzen können, Kreditkarten, also in den Iran reisen können. Und deswegen fand ich das wichtig, dass es Beziehungen eigentlich gibt. Und das ist natürlich, das Regime hat sich halt einfach nochmal weiter massiv verschärft in den vergangenen Jahren. Und das macht es natürlich problematisch, wie man mit diesem Regime zusammenarbeitet. Aber natürlich war das unsere Teil dieser Weltordnung. Also es gab natürlich auch diese Verbindungen mit Russland und allem Möglichen. Das ist ja das, warum, also gefühlt war das ja die einzige Möglichkeit als Alternative zu der Zeit, in der wir jetzt leben. Also diplomatische Beziehungen, wirtschaftliche Beziehungen, Anbindung, Agreements statt Aufrüstung.
Ich habe vor unserem Gespräch ganz hektisch nochmal versucht, auf Spiegel Online und auf Zeit.de Nachrichten zu diesem Krieg jetzt zu finden. Und die sind schon wieder weggerutscht.
Ja, weil man auch so schwer das einschätzen kann.
Es sind so 48 Stunden später und es hat ja wirklich die Spiegel Online und Zeit.de dominiert. Jetzt ist es weg. Jetzt ist irgendwie Jimmy Blue Ochsenknecht wurde am Hamburger Flughafen festgenommen, weil er in Tirol nicht seine Zeche bezahlt hat.
Ach du Scheiße.
Und ich war davon wirklich überrascht, um ehrlich zu sein, weil ich noch mal ein paar Fakten haben wollte. Und dann frage ich mich, ist auch das wieder ein Beleg dafür, wie schnell die Dinge gerade geschehen?
Nee, ich glaube, also da spreche ich ja auch aus Innenansicht. Ich glaube, ich habe gestern einmal geschrieben, den Stand eigentlich tatsächlich festgehalten, warum es so verwirrend ist, was eigentlich gerade Sache ist. Und ich glaube, gefühlt wollen wir, glaube ich, oder wollen viele erst mal abwarten, wie lange das jetzt hält, bevor man wirklich Bilanz zieht. Und nur so als Hinweis, der Homefront Command, also der Heimatschutz hier, hat ja die Bestimmungen gestern Abend in Israel komplett aufgehoben, alles wieder normal. Wenn ich die Nachricht aber richtig verstanden habe, gilt diese komplette Aufhebung aber nur bis morgen Abend 20 Uhr.
Aha.
So, und ich weiß, vermutlich wird es dann wieder verlängert, aber sie haben das, also das ist, fand ich irgendwie ganz, vielleicht war ich auch müde und hab's, aber das steht ja drin, also von da bis da. Und das fand ich schon interessant.
Machst du jetzt eigentlich Urlaub?
Ja, ich habe mir ein Jahr Urlaub, kann man so viel sagen. Ich habe mir 50 Kilometer außerhalb von Tel Aviv neben dem großen, was ist es denn, Powerplant in Hadera.
Kraftwerk.
Ja, Kraftwerk.
Ja.
Bei Hadera haben wir uns ein paar Tage am Strand was gebucht. Was sehr schön ist.
Auch schön. Ja.
Was schön ist ja, weil man da hat man kein Internet direkt am Strand. Das ist ein bisschen wie ein Luftschutzbunker, da war auch kein Internet, Entschuldigung.
Eine Frage, die ich noch habe, ist, jetzt ist dieser sehr brüchige Frieden entstanden oder diese brüchige Ruhe, nennen wir es mal ganz kurz, die entstanden ist. Wie befrieden wir jetzt eigentlich die Universitäten und Straßen weltweit?
Weiß ich nicht, das ist, glaube ich, nicht mehr so. Nein, ich glaube, da muss eine neue Generation fast drankommen. Ich weiß es nicht, woran, also wie das ist. Vielleicht ist das auch, das weiß ich nicht. Ich meine, wir sehen ja jetzt diese große Debatte um die Bürgermeisterwahl in New York.
Mhm.
Ich glaube, das ist schon auch was bleibt. Also es gibt halt einfach einen gewissen Zeitgeist und dieser Zeitgeist ist halt dann doch eben auch empfänglich vermutlich für diese ganze polarisierte Debatte um wo beginnt, was ist pro-palästinensischer Support und wo wird es anti-israelische Ressentiments und Attacken. Ja.
Kannst du ganz kurz mal mich und auch die Hörerinnen und Hörer aufgleisen bezüglich des Bürgermeisters. Ich weiß, dass der erste Muslim, ein ganz junger 33-jähriger Mann, hat sich als ich bin der größte Albtraum von Donald Trump Bürgermeister aufstellen lassen und überraschenderweise wurde der Kandidat, den es ursprünglich sein sollte, von den Demokraten in der internen Abstimmung nicht gewählt. Das sind die Dinge, die ich darüber weiß. Mehr weiß ich nicht. Was ist die Debatte, die es dazu gibt?
Also ich sehe das auch nur bei Instagram und ich sehe immer nur, und ich will ja keine Fake News weitergeben, ich sehe nur, dass es super viele rechte pro-israelische Accounts gibt, die ganz massiv vor ihm waren. Die sagen irgendwie New York Jews, lasst euch nicht von ihm da einlullen und sowas. Das ist alles, was ich mitbekomme. Also immer nur sein Gesicht und von wegen wählt ihn oder wählt ihn auf gar keinen Fall. Und diejenigen, die sonst ganz viel zum Thema Gaza posten, sind alle wählt ihn und alle, die ganz viel darüber posten, dass alle Formen von palästinensischem Protest antisemitisch und anti-israelischer Antisemitismus ist, die teilen das so. Und das sind so bestimmte Accounts, die ich gesehen habe. Also ich will da jetzt gar nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Ich will damit nur sagen, mein Eindruck bei der Wahl sieht man halt, dass es halt mehr ist als nur ein Uni-Phänomen. Es ist halt wirklich schon so ein Zeitgeist-Ding. dass du halt einfach, und das wird auch Israel nicht mehr loswerden. Also wenn du heute was auf dich hältst, dann politisch auf dich hältst und eher links bist, dann bist du halt auf jeden Fall massiv gegen die israelische Regierung, aber halt auch in der Form, dass du halt sagst, okay, du bist halt gegen Israel. Also das ist schon mein Gefühl, oder deins nicht.
Doch, ist auch mein Gefühl. Und das ist auch einfach der einzige Krieg, den es gibt, der weltweit zu einer Positionierung aufruft. Es gibt natürlich Ukraine-Russland und da gibt es dann aber eben, es ist eher ein kleinerer Teil, der sich irgendwie außerhalb von Russland auf Russlands Seite schlägt. Aber ich kenne keinen anderen Krieg, bei dem die Positionierung so ein deutliches politisches, aber auch popkulturelles Statement ist.
Ja, total. Ich wollte noch sagen, weil du meinst, es ist gut, dass wir uns darüber unterhalten. Hat nicht einer beim letzten Mal darunter kommentiert, dass du nicht immer Influencer fragen solltest?
Damit war ich aber gemeint. Ach so. Du bist sozusagen die Journalistin, ich war der Influencer.
Ja, oh Mann. Nee.
Also wir können gerne, du kannst gerne. Ich habe diese Kommentare auch beobachtet. Es hat auch ein Norman Ohler, ein Schriftsteller und Autor, der auch schon Gast war in diesem Podcast, der auch ganz stark sich positioniert. Der hat ja die Frage alleine schon kritisiert. So. Und ich finde aber, dass, also es wurde ja Kritik geäußert, dass wir die Frage stellen, wer ist der Gewinner in diesem Krieg? So, oder wer kann der Gewinner sein? Also ich fand es auch so, mich macht das halt traurig. Also mich macht tatsächlich die Debatte, so wie wir sie führen, sehr traurig. Was mich sehr glücklich macht, ist, dass die Menschen eben feedbacken, wenn wir beide miteinander reden, dass sie das Gefühl haben, ein sehr ausgewogenes Gespräch darüber zu bekommen. Und das finde ich irgendwie schön.
Das finde ich auch gut. Ja, das ist ja auch immer das Ziel. Und zu deiner anderen Frage mit dem, also weißt du, es ist halt auch völlig absurd zu sehen, dass jetzt hier, und vielen ist es bewusst, Israel ist halt auch getroffen worden, dass nur 28 Menschen getötet wurden, liegt halt daran, dass die meisten einfach wirklich ordentlich und diszipliniert in die Bunker gehen und dass es halt eine massive Bunkerstruktur gibt, also wirklich unterirdische Luftschutzbunker. Allein in meiner Nachbarschaft hatte ich einen Luftschutzbunker in 90 Meter Entfernung, in 200 Meter Entfernung, in 300 Meter Entfernung und so weiter und so fort. Also wirklich alle 100 Meter ein Luftschutzbunker.
Dann hat dazu auch was gepostet und dann habe ich mich gefragt, was ist wohl ihre Motivation? Das ist eine Zahl, die ist bekannt, die hat sie nicht irgendwie herausbekommen, sondern sie postete dann eben, dass 30% der Menschen keinen Zugang oder einen schlechten Zugang zu Bunkeranlagen haben. Und dann schrieb sie so und ratet mal, wer das ist. Oder dann vermutete sie, das sind die arabischen Israelis und Palästinenser, die in Israel leben. Und ich habe mich gefragt, woran liegt es, dass sie das gesagt hat? Und woran liegt, also stimmt diese Zahl, wollte ich dich fragen, Steffi. Also hast du davon auch gehört in Israel?
Also ich weiß nicht, woher sie das haben. 30% der Menschen, und dann kann es ja zum Beispiel schon mal nicht passen, die arabische Minderheit sind 20%. Das heißt, es haben mehr nicht. Und das deutet halt darauf hin, zum Beispiel in der Negev-Wüste hast du halt keine Bunker. Und in der Negev-Wüste leben halt die außerhalb von Beersheba. Das ist halt, Negev ist nicht besiedelt. Negev ist nur besiedelt in bestimmten Ortschaften. Also Beersheba, also jüdisch-israelisch besiedelt Beersheba. Und dann hast du ein paar Kibbuzim. Und ansonsten hast du halt dort beduinische Orte. Und da ist natürlich das Problem tatsächlich, dass sie einfach keine Baugenehmigungen kriegen, dass die diskriminiert werden und die haben keine Bunker. Das ist definitiv ein Problem. Und dann hast du den Norden. Und dort leben auch viele arabische Israelis, also Muslime, Palästinenser, die sich als palästinensische Israelis definieren. Dann hast du Drusen dort und denen fehlt es auch an öffentlichen Luftschutzbunkern. Und das ist tatsächlich ein Problem. Es ist aber auch ein Problem teilweise in armen jüdisch-israelischen Vierteln, also in Shapira, in Hatikva, in Vierteln von Tel Aviv, in denen ein Problem von Klasse halt auch, wo du halt ein paar öffentliche Luftschutzbunker hast, aber halt viel, viel weniger. Mhm. So, also nicht alle 100 Meter, sondern alle 500 Meter.
Ich will noch mal an der Stelle betonen, dass ich die Frage, die ich gestellt habe, nicht werten, sondern weil ich diese Zahl schon öfter gehört habe und öfter gesehen habe und wollte das einmal mit dir besprechen. Also war jetzt nicht so, dass ich dann irgendwie so, aber dann sagen die Leute ja immer das, sondern ich wollte einfach nur mal wissen, was ist daran an dieser Zahl.
Und das stimmt halt auch und trotzdem muss man halt aber in dem Fall halt auch sagen, das ist ja wieder, das spricht ja für die präzisen Angriffe. Eine Rakete kam in Tamra runter, in einem arabisch-israelischen Ort und hat zwei Mütter oder zwei Frauen und die beiden Töchter einer Frau getötet. Und die haben sich offenbar in ihrem Safe Room befunden. Der Ort Tamra hat auch nicht ausreichend Bunker, hat gar keinen Luftschutzbunker, ich war da. Aber abgesehen davon hat ja das iranische Regime gezielt jüdisch-israelische Siedlungen angegriffen. Also so deswegen, ich verstehe, dass das halt irgendwie so convenient ist und dass man das halt jetzt irgendwie dann gerne aufgreift und sagt, dass darauf hinweist, dass es nicht genug Bunker gibt für die arabischen Israelis. Bei meinem Stück aus Tamra gab es sehr viel Kritik, wo dann mir Leute bei Instagram geschrieben haben und gesagt haben, meine jüdische Schwiegermutter, die wohnt drei Orte weiter, die haben auch keinen Luftschutzbunker im Ort. Das ist ein ganz ein Problem, wie gesagt, auch von Klasse. Es gibt teilweise halt auch Orte, die das nicht haben. Und wie gesagt, ich finde, das bringt halt in dem Fall nicht. Was es halt wirklich gegeben haben soll, das habe ich halt zumindest gehört, ist, dass es halt in Haifa wohl, dass man palästinensische Israelis nicht in den Bunker gelassen hat, in den kommunalen. Das war aber
gut, ich meine, niemand ist vor Rassismus geschützt. Also sozusagen, das ist ein
ja, und das ist ein kommunales Thema. Also ich wohne in Tel Aviv. Tel Aviv kümmert sich massiv darum. Und ich wohne in Jaffo, was halt überwiegend also arabisch ist, muslimisch ist. Und wie gesagt, ich sprach gerade davon, da sind überall Luftschutzbunker. Auch ja. Weil sich halt die Stadt Tel Aviv in den letzten Jahren, ich glaube, oder seit dem 7. Oktober auf jeden Fall nochmal verstärkt darum gekümmert hat, Keller auszumisten und aufzubereiten. Das ist halt, dass die als Luftschutzbunker im Zweifelsfall genutzt werden können.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir vielleicht eine Lösung dass es so personalisiert aggressiv wird, ist, dass wir gemeinsam nach Gründen suchen sollten, diese Konflikte und diesen Krieg und diese kriegerischen Auseinandersetzungen zu überwinden, so wie es eigentlich schon mal war. Also es gab ja mal so viele Bemühungen zwischen Israel und Palästina, wie man eben friedlich miteinander umgeht und aufeinander zugeht. Das ist ja alles weg, alles zerstört. Diese Bemühungen und diese Versuche. Eine abschließende Frage habe ich allerdings noch. Und zwar, da bewege ich mich auch auf sehr unsicherem Terrain. Warum ist es eigentlich so ruhig um das Westjordanland und die Führung dort? Warum hört man eigentlich von dort gar nichts? Oder ganz wenig? Oder zumindest ich höre davon ganz wenig.
Ja, so auch da und zum Thema, warum hier, wie kommen wir da wieder hin? Ich finde, da spielt Berichterstattung tatsächlich eine Rolle. Also ich finde, teilweise so eine scharfe, polarisierte Berichterstattung hilft halt nicht. Es gab immer, glaube ich, so die Berichterstattung zum Thema Israel-Palästina versuchte immer ausgewogen oder so möglich ausgewogen wie möglich zu sein, um halt den Konflikt nicht noch mehr zu verschärfen. Also wenn man halt zum Beispiel darüber geredet hat, dass es halt nicht genug Bunker für die arabischen Israelis gibt, dann hat man halt dann wirklich auch geguckt, okay, in welchen Orten ist es wirklich und sind vielleicht auch jüdische Israelis davon betroffen und was sind die wirklichen Gründe, anstatt das halt einfach so vereinfacht darzustellen. Das war einfach so, was immer super wichtig war. Also zu gucken, wie kann man das auf jeden Fall so nuanciert wie möglich darstellen, um den Diskurs nicht weiter anzuheizen. Also beziehungsweise habe ich das Gefühl, dass es früher irgendwie stärker ausgerichtet war. Und das Zweite, jetzt muss ich deine Frage nochmal was befrieden.
Die Frage war, was ist sozusagen mit Westjordanland? Warum hört man da eigentlich so wenig?
Ja, also Westjordanland war jetzt abgeschottet, komplett. Die vergangenen 12 Tage Zugänge gesperrt. Und ich denke, dass halt militärisch da nicht so viel passiert ist, weil das Westjordanland halt, also die meisten Raketen aus dem Iran flogen halt über das Westjordanland drüber. Das heißt, vielleicht war es auch tatsächlich alles, was die israelische Armee dort an Besatzungsvorhaben, völkerrechtswidrigen Besatzungsvorhaben macht, ist in der Woche vielleicht auch ein bisschen ruhiger gewesen, könnte ich mir vorstellen. Und wenn du aber meinst, warum die palästinensische Autonomiebehörde ruhig war, das ist ganz interessant. Ich glaube, dass die palästinensische Autonomiebehörde sich, glaube ich, jetzt auch zum Thema da geäußert hat, von wegen so, Iran, bitte jetzt, lass es bitte, bleib bitte bei der Waffenruhe. Ach so, und sie haben die Angriffe auf Katar, auf die US-Basis in Katar verurteilt, die palästinensische Autonomiebehörde. Die palästinensische Autonomiebehörde ist nicht pro-iranisches Regime, weil das iranische Regime ja die Hamas gefördert hat als Konkurrenz und Rivalen der Fatah, die palästinensische Autonomiebehörde stellt. Die ist nicht für das iranische Regime.
Steffi, vielen Dank.
Ich danke dir. Ich hoffe, wir haben nichts Falsches gesagt, wie immer.
Also ich bin mir sicher, dass auch wir Fehler machen und das können wir ja nochmal checken und bitte, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr was findet, macht uns einfach darauf aufmerksam, dann korrigieren wir.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bitte, zum Beispiel indem ihr bei Spotify auf die Glocke klickt und empfehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt sogar einen Themenvorschlag, kein Problem. Schreibt uns einfach eine Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür auf Instagram unter unserem Alles muss raus-Kanal. Wenn euch Alles muss raus gefällt, unterstützt uns gerne auch auf Patreon. Dort versorgen wir euch mit exklusiven Podcast-Folgen, unseren Themenkonferenzen, Specials zu unseren Drehs und anderen tollen Extras. Alle Links findet ihr unten in den Shownotes. Neue Folgen erscheinen donnerstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Alles muss raus ist eine Produktion von PQPP2 GmbH. Redaktion: Luca Lau, Katharina Merzenich, Thilo Mischke, Marlon Plaas. Audioproduktion und Musik: Leo Ebert Glang. Moderiert wird Alles muss raus von mir, Thilo Mischke. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Disclaimer. Dieser Podcast ist ein zeitaktuelles Dokument. Informationen und Perspektiven können sich mit der Zeit verändern. Bitte beachte, dass sich neue Erkenntnisse oder Entwicklungen auf die hier besprochenen Themen auswirken können.